wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder gute Nacht und herzlich willkommen zum Future Weekly, dem Startup-Podcast mit mir, Daniel, und auf der anderen Seite dem Markus. Jetzt habe ich es dir mal weggenommen. Die ganze Zeit gedacht, ich nehme den das mal weg und schaue, wie er reagiert. Und er schaut entsetzt rein, dass ich ihm seine Anmoderation genommen habe. Und nicht nur der Markus ist dabei, sondern wir haben noch jemand dabei. Das ist der Jürgen. Servus Jürgen, wie geht's dir?
Grüß euch. Sehr gut, sehr gut. Von weit entfernt Österreich.
Das stimmt, du bist relativ weit entfernt. Wo steckst denn du gerade?
Ich stecke gerade wie seit Jahren in Hongkong. Also ich wohne in Hongkong und habe immer noch einen Österreich-Bezug. Also stark oder nicht stark ist immer die Frage. Aber ich habe einen Bezug, glaube ich, zu den richtigen Leuten. Also das ist immer das Interessante.
Das ist schön. Wir sind gespannt, wer die richtigen Leute sind.
Ihr seid ja zum Beispiel die richtigen Leute, oder nicht?
Ah, das hören wir gerne. Das habe ich ja gehofft, dass du das sagst. Einige von euch werden den Jürgen kennen. Andere noch nicht, aber ihr solltet ihn kennen. Wie eigentlich fast traditionell, wenn wir einen Deep Dive haben, fange ich immer an bei LinkedIn und schau mir mal so an, was LinkedIn über dich sagt. Das Lustige ist, alle sind so, oh Scheiße.
Weil die meisten haben.
Na, okay, ich bin gespannt. Also bei dir steht Jürgen Höbert, Blockchain Tokenization Specialist, Speaker, Crypto Investor, Entrepreneur. Ja.
Voll viel Passwords, oder?
Ich wollte gerade sagen, also puh, da muss man ja eigentlich auch mitten in unserer Economy sein, um das zu verstehen. Ich wäre jetzt mal gespannt, wie würdest du dich selber vorstellen, wenn man zu dir sagt, Jürgen, wer bist denn du und was machst du?
Wie stelle ich mir selbst vor? Es ist genau, glaube ich, du hast das richtig beschrieben. Es ist eine große Herausforderung für mich persönlich, weil es kommt immer davor, wer mir gegenüber ist. Mhm. Also speziell, wie beschreibe ich mich selbst? Also ich beschreibe es eine Person, die eigentlich, also kennst du diesen Gerd Leonhardt, diesen Media Futurist?
Ist ein Begriff, sag mir ne? Was.
Genau, also der Gerd Leonhardt ist eine Person, also das ist eigentlich so irgendwie so meine geheime, wie sagt man das, Vorbild. Mhm. Der hat ein Unternehmen gegründet, das sich eigentlich mit Zukunftsthemen beschäftigt im digitalen Bereich. Und irgendwie bei mir ist es genauso, also ich habe mich seit Jahren eigentlich immer mit Dingen beschäftigt, die die breite Masse im digitalen Bereich vielleicht erst in 3-4 Jahren interessant findet. Und das auf einem Segment, also ich kann selbst nicht mehr programmieren, also das sage ich gleich mal dazu, aber es geht ja mehr oder weniger um das Verständnis, wie man neue Technologien einsetzen kann, wie man neue Technologien nutzen kann und was sie verändern. Also ich habe das, für mich ist immer dieses Beispiel, also wie ich angefangen habe, im Internet, da hat es noch kein Google gegeben, falls das ein Begriff ist. Also das waren so Zeiten wie Alta Vista und mich hat einfach immer fasziniert Technik und für mich war irgendwie so Technik im Sinne von vom Internetperspektiv, weil es sozusagen einen erlaubt hat, für mich war es so faszinierend, du sitzt in Oberösterreich und du kannst eine Webseite aufmachen in Australien. Ich meine, jetzt ist es für jeden komplett normal, aber für mich war es so, wow, es ist irgendwie, wie sagt man so schön, es ist irgendwie unvorstellbar, quasi ich kann theoretisch auf das ganze Wissen in der Welt zugreifen, von wo immer ich bin. Das hat sich in diesen ganzen Jahren halt weiterentwickelt, also wir haben dieses Ganze gesehen, also ich bin so quasi eingestiegen, da war diese, also ich hab in meinem ersten Leben investiert mit meinem Papa sein Geld und das war in die Internet-Bubble 1.0. Damals haben wir Aktien gekauft eines deutschen Unternehmens, das Paletten mit NFT-Chips ausgestattet hat. Ist ja komplett logisch, dass das ein super Unternehmen ist. Ja, in der Dotcom 1.0 ist das Unternehmen baden gegangen. Inzwischen ist es eine Technologie, die gang und gäbe ist. Also man merkt, man hat dieses Problem, wenn man sich mit Themen beschäftigt, die voraus sind, dass man meistens nicht einschätzen kann, was die generelle Bevölkerung dazu denkt. Ist es eine schlechte Erklärung, wann ich mir vorstelle, aber das gibt so circa einen Einblick. Also ich bin eine Person, die sich sehr gerne mit Dingen beschäftigt. Was mache ich beruflich? Beruflich ist es eine Mixtur, also sprich, werde ich eine Mixtur von Company Building. Das heißt, ich arbeite mit Unternehmen gemeinsam, wo ich finde, die haben eine Idee und helfe ihnen sozusagen eine Company zu bauen. Das kann ausschauen im klassischen Verhältnis eines Consulting-Vertrags, das kann aber genauso ausschauen im Verhältnis, dass ich sozusagen meine eigenen finanziellen Mittel rein tue und denen hilfe, das Unternehmen zu wachsen. Es ist irgendwie so One-Man-Company-Builder mit verschiedenen Netzwerken. Was für mich sehr wichtig ist, ich bin eine Person, die auf verschiedenen Ebenen mit verschiedenen Netzwerken zusammenarbeitet. ich bezeichne das immer so, dieses neue, also jeder spricht von dieser Arbeit 4.0, wo quasi jeder mit jedem arbeitet und immer an bestimmten Themen arbeitet. Und für mich ist es so, für die Leute war quasi diese Arbeitswelt, die jetzt vor kurzem entstanden ist, durch Corona, ja ein kompletter Umbruch. Für mich ist das Alltag sprichwörtlich seit 10 Jahren. Mhm. Also für mich war das kein Umbruch, für mich war das eigentlich so perfekt, jetzt versteht das jeder, wie das funktioniert. Themen, auf die ich mich spezialisiert habe, also ich bin sehr stark inzwischen auf gewissen Verticals. Also ich bin eine Person, ich würde jetzt nie investieren in irgendwas Biotech, habe keine Ahnung, kenne mich nicht aus. Ich würde nie in irgendwas investieren, was outside meinem Knowledge Scope ist. Der Knowledge Scope von mir hat sich in den letzten 3 bis 4 Jahren sehr stark auf diese Thematik Blockchain-Technologie fokussiert und alles, was damit möglich ist. Also Blockchain-Technologie ist quasi eine Kernkompetenz, also eine Kerntechnologie nennen wir es so. Und aus dieser Kerntechnologie ergeben sich verschiedene Dinge. Also ein Ding davon ist, was ja die meisten verstehen, ist quasi diesen Cryptocurrencies. Die anderen Themen sind so Sachen, wie also kürzlich aufgekommen sind, dieses Thema von Tokenisierung. Und Tokenisierung ist ja eigentlich für mich persönlich ganz einfach erklärt. Also wir haben in den letzten 10 Jahren eine Digitalisierung hinter uns gehabt. In der Digitalisierung sind Bilder, Ton und Video quasi digital worden. Das Einzige, was uns aber fehlt, also wir laden quasi einen Vertrag, einen Zettel in das Internet rein, aber es ist immer nur ein Zettel. Also der hat keine Funktion, der ist nicht intelligent. Wenn es jetzt darum geht, was heißt diese Tokenisierung? Tokenisierung heißt, wie kann ich Werte, also alle Dinge, die Werte repräsentieren. Ein Wert kann sein ein Bild, das einen eindeutig zuordbaren Wert hat. Ein Wert kann haben, ein Führerschein hat einen Wert. Ein Zertifikat, das man hat von der Universität, hat einen Wert. Und wenn man sich vorstellt, also diese Blockchain-Technologie ist sozusagen für mich die Evolution der Digitalisierung, und die Evolution der Digitalisierung nenne ich für mich selbst Tokenisierung. Das ist so dieses ganze Thema. Also du siehst, ich habe meine Unternehmen gegründet 2017, wo noch keiner von Tokenization gesprochen hat. Und meine Company heißt Tokenization Limited und ich habe die Domain Tokenization Limited. Also das Lustige ist, auch innerhalb des eigenen Ökosystems, in dem ich tätig war, ist dieses Wort der Tokenisierung eigentlich erst in den letzten eineinhalb Jahre mehr breit getreten worden, sagen wir mal so.
Jetzt muss ich mal kurz einhaken. Ergeben sich einige Themen, wo ich mal nachfragen möchte. Nummer eins ist, wenn man so möchte, bist du ja, das ist ein für viele ein negatives Wort, aber ich sage es mal so, in dem Kontext von dem, was du gerade gesagt hast, ein bisschen auch ein Futurist, jemand, der Dinge mitgestaltet. Weißt du, es gibt Leute, die sagen, ich bin Futurist, ja, und dann ist es nur Bullshit-Bingo. Ich glaube, in deinem Kontext ist es sehr real gemeint, also ich meine es nicht negativ konnotiert. Ja. Woher bekommst du deine Insights, woher bekommst du dein Wissen, wie generierst du Ansätze und Ideen?
Kennst du dieses, in der Finanzwelt gibt es einen Beruf, der heißt Analyst?
Klar.
Es ist ja nichts anderes. Du analysierst Dinge, die ablaufen, und bildest dir dazu eine Meinung, stößt quasi jetzt nicht im klassischen universitären Kontext, würde man Hypothesen aufstellen, die man dann testet. Aber wie wir alle wissen, also du siehst irgendwie Themen und du bewertest die und wirfst die in deinen mentalen Framework rein. Also für mich war zum Beispiel Chatbots war eine Thematik, mit der ich mich nie ernsthaft auseinandergesetzt habe.
Mhm. Warum?
Also das war für mich so irgendwie, macht Sinn, aber noch nicht jetzt so irgendwie so. So quasi Chatbots, ja, super, also diese non-linear, also ich bin ein Verfechter der non-linearen Kommunikation, also werden die Leute jetzt geschockt sein, wenn ich das sage, mit E-Mail bin ich nicht erreichbar. Also ich habe das gerade leider traurigerweise miterlebt, also ich habe nicht das E-Mail gelesen, ich habe gewusst, dass es ist, weil ich funktioniere sprichwörtlich mit Instant Messenger plus Kalender. Also mein Tag ist organisiert nach Kalender plus Instant Messenger. Und wie komme ich zu diesen, also das sagt immer blöd, ich weiß, Futurist, also man sieht gewisse Trends, und das ist irgendwie so, also ich habe ja gesehen zum Beispiel, wie ich angefangen habe, mit Internetreisen wird ein Riesenthema werden. Also ich habe in meiner BA-Arbeit, das ist dokumentiert, drüber geschrieben, welche Mobile-Apps in der Zukunft einen großen Erfolg bekommen haben. Und eine von diesen Ideen, ich glaube, war die Top-2-Idee, war, naja, eigentlich müsste man eine App bauen, wo man am Straßenrand steht und einen Button drückt, damit der Taxi kommt. Ja, es ist halt so typisch.
Hast du aber nicht gemacht, oder?
Nein, habe ich nicht gemacht, natürlich, klar. Nein. Aber man muss ja immer dazu sagen, also das war ist, dazu zu sagen, also es ist halt so für mich, also Leute haben es gesagt, also ich glaube, der Daniel ist da ein guter Vergleich. Wir haben früher Videos herumgeschickt in E-Mails. Mhm. Und dann alle Leute, für was brauche ich YouTube? Und ich so, Alter, das solft ein massives Problem. Ich habe damals bei einer Firma gearbeitet und wenn dann wieder ein virales Video herumgegangen ist, war einfach der Mail-Server zugestopft. Weil irgendwer in der Firma 50, 100 Megabyte an 200 Mitarbeiter geschickt hat für dieses virale Video. Mhm. Oder was waren denn nur so Themen? So genauso wie Facebook wird nie eine Mobilstrategie haben. Und ich so, das kann ich mir nicht vorstellen. Also quasi man versucht diesen Medienklatter, der da herrscht, auf die Seite zu schaufeln und zwischendurch irgendwie so sein eigenes Bild zu basteln, bilden, sagen wir so.
Aber hast du da einen bestimmten Prozess, dem du folgst, oder ist es einfach ein, dass du probierst, zwischen den Zeilen zu lesen?
Man umgibt sich mit Leuten, die ähnliche Denkungsrichtungen und Denkungsweisen haben. Mhm. Die sind sozusagen der Filter. Und man spinnt Ideen mit denen oder man tauscht sich aus und sieht dann, ob die das sozusagen auch so sehen. Also
ich muss kurz einhalten, entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Ja, ich habe nur. Ich finde ja, sowas wie ein Podcast ist ja genau ein unendliches Privileg, dass man mit smarten Leuten laut über Sachen nachdenken kann. Und für mich ist so, der größte Reichtum, den ich in den letzten 10 Jahren entwickeln konnte, ist 10 Jahren, 12 Jahren, ist Zugang zu unglaublich smarten Menschen zu haben, mit denen ich gemeinsam nachdenken kann. Und das ist für mich das größte Privileg und etwas, was man aber auch schwer kaufen kann, sondern verdienen muss. Und wenn man aber in so einem Umfeld ist, es ist das Großartigste, was man haben kann. Es ist so mein Gefühl.
Ja, es ist das Großartigste, aber es kommt dann mit einer gewissen Gefahr. Man ist completely detached von der normalen Gesellschaft.
Naja. Es geht schneller. Ja, ich meine, klar. Ich meine, da gebe ich natürlich schon recht.
Ich gebe eine Idee, was für mich immer interessant ist. Ich liebe es liebend gerne, mit Leuten zu sprechen, die nicht in meiner Industrie sind.
Ja.
Ich habe letztens ein Projekt involviert gewesen, also ich bin gerade in einem Projekt involviert, ich habe doch keine Ahnung von der Weinindustrie. Weiß ich, wie die Weinindustrie funktioniert? Aber wenn du sozusagen in deinem Wissensumfeld die Expertise hast, kannst du dann gleichzeitig mit einer anderen Industrie, hast du diesen Access, dass du in einer anderen Industrie sofort mit einem Experten reden kannst. Und in dem Fall sozusagen, weil wenn man jetzt mit einem Winzer redest, der ist ja nur quasi ein Teil dieser Ökonomie, versteht er. Und ich kann euch da ein gutes Beispiel geben. Also ich habe im Internet angefangen, sehr früh Online-Reisen zu verkaufen. Ich glaube, das wisst ihr gar nicht.
Na?
Also ich habe Domains gehabt, die waren Charterflüge.at, Billigfluglinien.at, Billigfluglinien.cc und Cheap Airplane-Ticket-Search.com. Ich habe die dann irgendwann an die STA Travel verkauft, die Domains. Und zu dem Zeitpunkt war quasi, ich habe verstanden, wie das Business funktioniert, wenn ich online was verkaufe. Und meine Logik damals war, was kann ich online verkaufen, was ich nicht schicken muss und was Mehrwert liefert online. Also das war diese naive, mit 20 Jahren nachzudenken. Und jetzt versucht man eigentlich, also ich habe echt so letztens, man war eigentlich, wenn man komplett unbiased ist, sehr logisch und analytisch vorgegangen. Also, okay, was kann ich verkaufen ohne Reisen? Warum ist es besser, Reisen online zu verkaufen? Naja, weil im Katalog habe ich statische Bilder und Text, das ist nicht dynamisch. Und im Internet kann ich das medial aufbereiten. Das war irgendwie so mein logischer Zugang.
Mhm.
Und ich glaube, und dann war es irgendwie so, dann habe ich diese Reiseseiten betrieben und habe die dann verkauft. Und habe aber dann irgendwie das Bedürfnis gehabt, zu verstehen, wie kommt es eigentlich zu dem Reiseangebot? Und bin dann zu Cube Hotels gegangen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Cube Hotels. Mhm. Dieses. Ja, ich habe dann für Cube Hotels gearbeitet, ein Jahr, weil ich einfach verstehen wollte, wie kommt sozusagen das Produkt zustande. In der traditionellen Touristik heißt es, wie kommst du vom kalten Bett zum warmen Bett? Mhm. Und dort habe ich also der Herr Tutschek, der was für die Vienna International arbeitet, hat mir einen sehr interessanten Gedankenanspruch gebracht. Der hat immer Inverse Thinking gemacht. Also der hat angefangen, okay Jungs, stellt euch vor, wir haben Cube Hotel vor, es sind 1000 Leute unten, also in Nassfeld hat es unten eine riesen Diskothek drin. Es ist Samstag, 12 Uhr Mitternacht, vollste Party, wir haben den vollsten Umsatz. Wie kommen wir da hin? Und haben dann sozusagen der hat in der Touristik nicht gesagt, wie verkaufen wir das vorwärtswirken, sondern wie gehen wir das an? Das ist das Result und wie kommen wir zu diesem Result? Ja, warte mal, okay, da brauchen wir 1000 Leute, da brauchen wir Busse, da brauchen wir Angebot, da brauchen wir Party, wie viel Alkohol brauchen wir, welche Musik brauchen wir? Also das hat mir, in der Schule denkt man immer vorwärts. Weißt du, was ich meine? Versus da fängst du an, rückwärts zu denken. Und dieses Ding ist für mich sehr unbewusst, setze das manchmal ein und ich muss mich da in letzter Zeit immer wieder aktiv darauf berufen, das aktiver einzusetzen. Also stell dir einfach die Situation vor, was ist das Ziel, was du erreichen willst und bau das Ding rückwirkend auf.
Das finde ich mega. Entschuldigung, wenn ich dir da kurz einhake. Ich finde das ein super spannender Gedankengang. Also das ist ja wirklich ein Gedankengang. Und ich möchte noch ein Thema aufgreifen, das ich immer sehr interessant finde, wenn ich mit dir rede. Du bist ja quasi der Godfather von Austrian Startups. Und du bist ja. Du bist ja der, der
plötzlich die gesagt hat. Ich habe die Idee gehabt, sagen wir mal so, ich bin immer gut im Ideen umsetzen, aber dann andere müssen es weiterbauen.
Ja, und das Interessante ist aber für mich, wenn man dieses Result-Driven Thinking, wenn ich es mal so nennen darf, anwenden würde, was war damals das Resultat, an das du gedacht hast?
Für Austrian Startups war ganz einfach. Also es hat kein Medium gegeben, das darüber berichtet hat. Du hast keine Brotkosten gehabt, du hast gar nichts gehabt und für uns damals war das eigentlich, also ich komme ja aus einem klassischen Agenturgeschäft. Also ich habe früher für Agenturen auch gearbeitet. Und irgendwann war es aber so, das ist ja viel interessanteres Business. Und dadurch, wenn du Reiseseiten betreibst, also dieses Venture-Capital-Ding habe ich nicht verstanden. Und dann, es war eigentlich, um es ehrlich zu sagen, es war ein bisschen ein Gegenpol gegenüber den Großen in der Industrie zu dem Zeitpunkt.
Stark.
Und also das war einfach so, also, das hört sich immer blöd an, also wenn die Leute hochen eh zu aus Österreich. Also, es war immer so, ich war immer so, nein, ich will jetzt, also, ich will meinen eigenen Weg machen. Oder es war ja eine Gruppe von Leuten, also das habt ihr ja mitgekriegt wahrscheinlich. Also es ist ja immer noch so. Und es war immer so, es hat diese Jungs in MetaLab, die kennt ihr wahrscheinlich nur, also die ganzen Yam-Founder. Und dann hat es quasi auf der anderen Seite ein komplettes andere Pendant gegeben. Und irgendwo zwischendrin hat es nur eine lose Struktur von anderen Leuten gegeben. Und so für mich war das wisst ihr ja auch wahrscheinlich nicht. Also, kennt ihr FM5.at, dieses Online-Magazin?
Nein.
Also wir haben ja früher schon FM5.at gehabt, das war so ein Online-Magazin. Da haben wir, also sehr viele Online-Journalisten in Österreich haben früher bei uns auf FM5.at sozusagen gelernt, wie man Online-Journalismus macht. Also wir haben sehr früh schon Online-Portale betrieben und wir haben gerade nolabel.at, das war so ein Independent-Musikportal. Da weiß ich nur, da sind wir irgendwie mit 22 Jahren bei der Aumax gesessen und haben mit denen verhandelt, weil wir da jetzt online irgendwo Musik abspielen müssen. Aber wir haben das nie als Business betrieben. Wir haben das aus der Intention betrieben, ja, wir machen das, dann können wir auf Festivals fahren, kriegen gratis Ticket, dann sind wir VIP und können uns so kübeln übers Wochenende.
So denkt man mit 22. Recht hat er.
Genau, das ist so war das. Also, super, wir können Freegans wie fahren und brauchen nicht zahlen dafür und wir sind nur Backstage-Bereich. Was gibt es Besseres?
Mega.
Und das, im Austrian Startups war dann sozusagen, du musst ja einfach irgendeine Position beziehen. Das war bei mir so die Idee. Und es hat zu dem Zeitpunkt halt immer irgendwelche, also da ist, glaube ich, Twitter ist aufgekommen zu dem Zeitpunkt, da war der Richie Peter, ich weiß nicht, ob Sie den noch kennt.
Jo.
Richie Peter, das war ja so quasi so eine Mixtur aus Blogging-Community und Startup-Community. Das war noch nicht klar definiert, was wirklich ist. Und dann war einfach die Idee, okay, das machen wir mal, probieren wir mal aus. Und irgendwie am Anfang war glaube ich, kurzfristig, habe ich mal Blogartikel geschrieben, da bin ich dann zu Fat Fugo gegangen und habe mit denen einmal geredet. Also, das war also ein bisschen, wie kannst du dein Netzwerk bauen, sozusagen. Ne? Weil wir haben das erkennt von FM5.at, das war super, weil du hast da vor allem ein geiles Netzwerk gehabt mit Musikern. So sprichwörtlich gesagt. Cool. Wir haben dann also Konzerte veranstaltet, das wisst ihr ja auch nicht, ich habe immer Konzerte veranstaltet und so Sachen. Also.
Alles von dir nicht weiß, das ist ja unfassbar.
Ja. Also zum Beispiel der Martin Aschau, den kennst du wahrscheinlich jetzt aus Clubhouse, irgendwo über den Weg gelaufen. Ja. Ist ein sehr guter Freund von mir, also mit dem habe ich früher das Ganze gemacht, FM5.at und NoLabel.at.
Also. Wild, wirklich wild, was du da alles so betrieben hast.
Ja, das war halt so nebenbei, ne?
Was man so nebenbei halt macht. Das ist aber wirklich interessant. Du bist für mich halt positiv gesehen so ein Urgestein der österreichischen Startup-Szene. Jemand, der das wirklich ganz, ganz, ganz stark mitgestaltet hat. Du wirst aber nicht alle auch am Radar haben. Es gibt dann, also wenn man mal in dem Startup-Umfeld ist, dann stolpert man sofort über dich. Aber von außen weiß man das gar nicht. Das ist einfach sehr interessant. Und ich glaube, wir könnten wahrscheinlich mit dir 15 Stunden über all diese Dinge sprechen, wahrscheinlich eine ganze Serie machen und auch einfach viel dazulernen.
Ich glaube, dass das, was du sagst, das hat damit zu tun, dass ich natürlich vor, wann war das? Ich bin jetzt fast 12 Jahre weg aus Österreich.
Das weiß ich nicht.
Ja, also ich bin 2008 bin ich ausgezogen. Ja,
ja.
Genau. 2008. Also ihr kennt dieses, also das hat einen Punkt gegeben, Andreas Klinger ist ein Begriff.
Klar.
Also Andreas Klinger ist nach Amerika gegangen zu dem Zeitpunkt. Ich bin damals nach Asien gegangen und der CTO vom Standard, vom Online-Standard, den kennt ihr auch, den Hans-Jörg.
Mhm. Ja.
Der ist
ja
damals auch nach Amerika gegangen. Also das waren so Leute, die was damals dann irgendwie so waren, scheiße, in Österreich fällt uns der Deckel am Kopf.
Ja, das wollen wir ja ändern, oder?
Nein, aber das ist halt für mich so, sprich halt so gewesen, also ich kann das nur sagen, wir kennen das Blog Peters Oberösterreich, also diese ganzen Oberösterreicher. Und ich war so, wie das erste Mal da in Oberösterreich war und in Linz, in der Tabakfabrik, das war so, wo, sorry für den Wortwahl, wo war der vor, wie ich das mache? Weil damals, wie ich angefangen habe, bist du so irgendwie im Müllviertel gesessen. Und das Closeste, was du irgendwie gehört hast, waren irgendwelche Leute in irgendwelche Foren aus Deutschland, mit denen du über dieses Thema diskutiert hast. Und was in Wien da abgelaufen ist, war damals Lion CC, falls ihr das noch kennt, also dieses Online-Ding von der Libro, dann dieses, was war das, dieses Cybertron hat die geheißen, dieser Internet-Provider. Also das war ja alles quasi Leute, die 45, 50 sind, die irgendwo schon Business gemacht haben, die was jetzt auch Internet machen. Und wir waren sozusagen auf der komplett anderen Seite, du bist halt irgendwie so, du setzt dich damit auseinander. Also ich habe ja sprichwörtlich keine, wie sagt man das, also wie Hagenberg, die Universität aufgekommen ist. Jo. Ist ja auch lustig, zum Beispiel einer von den Co-Founder von Rantastic ist ja in die Parallelklasse in der Handelsakademie von mir gegangen.
Sehr lustig, welcher war das?
Der nicht so bekannte, den Namen vergessen. Nicht,
Christian.
Ich weiß es nicht, halt mal. Wer sind alle drei? Oder vier sind
es gibt was? Vier. Es gibt natürlich den Flo. Genau. Es gibt den Alfred. Es gibt den Christian.
Ich glaube, der alte Alfred war es.
Und es gibt den René.
Den Alfred.
Okay. Ja gut, das ist ja auch wieder Eckpfeiler. Ich glaube, da müsste man eine ganz eigene Serie mal machen. Vielleicht so Markus, so die Eckpfeiler der österreichischen Startup-Szene, dass wir das mal so historisch betrachten. Weil ganz ehrlich, so lustig es klingt, wir haben das ja alles miterlebt. Tatsächlich müssen wir es auch irgendwo mal runter dokumentieren, weil es ist ja gar nicht mal so uninteressant, wie sich so Dinge zusammengetan haben. Müssen auch mal den Markus Wagner vielleicht dazu einladen. Ist auch ein spannendes Thema, mit ihm darüber zu diskutieren.
Der ist der richtige Urgestein.
Ja.
Der hat ja damals, also du musst immer unterscheiden, es gibt dazwischen Urgestein, es gibt Urgestein mit Outstanding Success. Der Markus Wagner war halt schon auch immer einer, ist ein Vorbild gewesen. Irgendwie schon. Ja. Und irgendwie nicht. Weißt du?
Ja. Ist interesting, weil für mich war es, und ich glaube, wir müssen gleich mal ein bisschen über das Thema Krypto auch noch sprechen, weil so viel, worüber wir reden können. Das Spannende ist bei Markus Wagner ist, ich hab damals in dem i5-Setup ja auch begonnen, quasi diese Kollaboration mit Runtastic, Ende 2010. Und da war Markus Wagner gerade auf Weltreise. Und ich kannte ihn nicht. Und es haben alle nur über den Markus gesprochen. Der Markus kommt bald. Der Markus. Und es war so dieses mystische Wesen. Und dann war er plötzlich da. Und es war einfach so, holy shit, der ist echt, wow. Markus Wagner, wir laden dich auch nochmal zu unserem Podcast ein. Ja, Jürgen, wir wollen natürlich mit dir nicht nur über die österreichische Startup-Szene sprechen. Wir wollen natürlich auch ein bisschen mit dir über das Thema Krypto sprechen. Weil so wie du so einer der Eckpfeiler der österreichischen Startup-Szene bist und auch einer der Firestarter, bist du natürlich auch bei dem ganzen Thema Krypto ja ganz vorne mit dabei und von Anfang an. Und
von Anfang an muss man aufpassen.
Ja, oder sehr früh mit dabei. Aber gehen wir mal ganz zurück und sagen, okay, was ist eigentlich dieses Krypto? Was ist es? Wie funktioniert es? Was kann ich damit machen? Also angenommen, du müsstest jetzt deiner Oma mal erklären, was ist denn jetzt Krypto?
Was ist denn jetzt Krypto, Oma?
Wenn sie
Krypto ist, na, also es gibt eine, für mich gibt es eine Erklärung, die auch meine Oma versteht. Und für mich sage ich, Krypto ist eigentlich, was E-Mail zur traditionellen Post ist, ist Cryptocurrencies zur traditionellen Geldwirtschaft.
Was kann ich damit machen jetzt?
Also du kannst mit Cryptocurrencies im Moment online bezahlen, online spekulieren, was ein riesen Industriezweig im Moment ist, und mit der Technologie, die darunter ist, verschiedene Prozesse digital anders abbilden. Also es gibt diesen Ansatz dieser Dezentralisierung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner Kreditkarte Geld transferiere, dann ist wird es transferiert über einen Mittelsmann, eine Person. Kann Vorteile haben, kann Nachteile haben, kann aber auch Kosten verursachen. Die Grundidee ist quasi Peer-to-Peer, also Person zu Person. Das heißt, der Jürgen kann direkt den Daniel was schicken, ohne dass das sozusagen von einer Bank genehmigt werden muss, ohne dass eine Bank oder irgendeine andere Stelle damit zwischendrin irgendwas mitkassiert. Ist so eine der Grundfunktionen einer Cryptocurrency.
Und natürlich sauschnell.
Sauschnell, ja. Also sauschnell ist immer relativ. Also was ist sauschnell? Also ich kann in Hongkong Banks, also mit IBAN kannst du inzwischen Bank Transactions machen, die bis zu einer Minute dauern. Mhm. Also ich habe das schon miterlebt selber. Sauschnell global, ja, sagen wir mal so.
Also schneller als Western Union früher.
Ja.
Um das in Oma-Sprache zu machen, just saying.
Ich glaube, meine Oma kennt nicht einmal Western Union, also schneller als den Scheck einzulösen oder was gibt es Schecks in Österreich noch, weiß nicht, aufs Postamt zu gehen und den Scheck einzulösen, sagen wir mal so.
Du, aber das Bekannteste ist ja jetzt Bitcoin. Würdest du Bitcoin verwenden, um quasi irgendwo zu zahlen oder irgendwo Geld zu transferieren?
Also Bitcoin verwenden, um Geld zu transferieren, wenn es eine Short-Term-Transaction ist, eventuell, aber es gibt inzwischen ja auch digitalisierte Stablecoins, also stabile Währungen, so wie den Euro oder den US-Dollar. Im Moment ist es so, dass ich persönlich mit Bitcoins nicht bezahle, sondern ich verwende rein Bitcoins als eine Form der Wertspeicherung. Also quasi Bitcoin ist für mich persönlich wie wenn ich physisches Gold halte, was ich auch mache. Also ich zum Beispiel kaufe jetzt nicht keine Gold-ETFs, sondern ich halte wirklich physische Goldbars. Genauso heute direkt digitale Bitcoins. Also für mich ist Bitcoin in der Zwischenzeit ein Store of Value, war es natürlich bis vor sprichwörtlich vor 2017 war es nicht, das war rein nur ein Experiment, das hat man mitgemacht, das war interessant und man hat es auch zur Bezahlung benutzt. Also ich habe Server mit denen bezahlt, also man ist ja quasi in der Anfangsphase, hat man ja die Adaption mit angetrieben. Und hat dann seine Reisen damit bezahlt, hat seine, also quasi alles, was man online sonst mit PayPal macht, wenn es möglich war, habe ich versucht mit Bitcoin zu machen, quasi weil man an diese Technologie geglaubt hat und weil man natürlich auch diese Technologie verbreitet haben will, sprichwörtlich. So. Mhm. Also man darf nicht vergessen, dass in dieser ganzen, also ich bin jetzt, also in diesem Bitcoin-Universum gibt es Bitcoin-Maximalisten, heißen die, und Bitcoin-Maximalisten machen alles nur mit Bitcoin. Also ich bin persönlich kein Maximalist, ich habe in den letzten Jahren gelernt, also man muss auch flexibel sein und adaptiv und kann nicht immer nur radikal und, wie nennt man das so schön, Maximalist sein auf ein Thema.
Jetzt ist natürlich eine Frage, gerade jetzt, der Bitcoin ballert immer wieder in neue Höhen und da gibt es Leute, die sagen, soll ich denn jetzt noch in den Bitcoin investieren?
Die Frage ist sprichwörtlich, warum willst du investieren? Also die Frage ist, soll ich in Bitcoin investieren, soll ich ein Haus bauen?
Ja, das ist eine gute Antwort.
Ich bin immer sehr radikal. Also soll ich in Bitcoin investieren? Die Frage ist es, als allererstes, die man sich stellen muss, hat man Kapital, das einem frei zur Verfügung stellt, das einem nicht wehtut? Weil, also, das Investieren ist was, keine Ahnung, man investiert in sich selbst. Man geht in eine, man nimmt 2000 Euro her und geht in einen Wifi-Kurs und investiert in sich selbst. Das ist Investieren, weil da gehe ich hin, ich kriege ein klares Outcome, ein klares Knowledge. Investieren ist, keine Ahnung, ich pflanze 7 Tomatenstauden an und Tomaten wachsen und die harveste und die verkaufe. Die meisten Leute verwechseln das Wort Investieren mit Spekulieren, da muss man ein bisschen aufpassen. Mhm. Und was halt ich immer sage, wenn man sich mit Finanzprodukten, also sprichwörtlich, man sollte sich mit Investieren beschäftigen, im Sinne von was immer es aus ich. Also es kann auch sein, dass mit normalen Finanzprodukten, weil es halt leider so ist, dass es die wenigsten Leute wissen allein, wie Geld kreiert wird, die wenigsten Leute wissen, was eigentlich ein Kredit ist, die wenigsten von Leuten verstehen überhaupt dieses Finanzwesen. Also ich würde mal sagen, bevor man investiert, sollte man sich mit diesen Grunddingen des Finanzwesens auseinandersetzen. Dann sollte man für sich entscheiden, okay, keine Ahnung, wir verdienen jetzt, sagen wir, 2000 Euro im Monat. Kann man es vertragen, damit man mal 2000 Euro oder 4000 Euro komplett in den Sand setzt? Sollte man, also wenn du jetzt Paycheck to Paycheck lebst und glaubst, wenn du jetzt in Krypto investierst, 2000 Euro und dann wären es 2000 Euro, 100.000 Euro und dann sprichwörtlich kündigst deinen Job und kaufst dann Lambo, ja, dann hast du irgendwas komplett falsch gemacht.
Aber ich dachte to the moon.
Ja, ist am Moon, also, am I a moon boy, partially, also I'm also to a moon boy. Aber das ist Meme Culture, also wir haben, also
mit der vielleicht ganz kurz, Entschuldigung, zur Erklärung, das ist natürlich to the moon, ist immer wieder ein Spruch, der gern gesagt wird, wohin geht der Bitcoin? 50.000, 100.000 und dann gibt es die Antwort to the moon, also ins Unendliche. Nur kurz, um das eingesagt zu haben.
Wie gesagt, wie wir wissen, es ist halt alles mit einer gewissen Meme-Kultur umsponnen. Würde ich jetzt jemanden raten, in Bitcoins zu investieren? Ja, wenn man sich leisten kann, zu investieren. Und zweitens, wenn man nicht wirklich, also langfristig, also nicht kurzfristig, weil für kurzfristig, da muss man sich echt damit beschäftigen. Mhm. Also sprichwörtlich, also die Leute, Daytrading ist ein Fulltime-Job.
Ja. Aber das ist auch eine richtige Antwort. Vielleicht möchte ich noch kurz dazu einhaken. Sorry, wenn ich da so reingrätsche.
Ja, das ist
Danke. Was sind andere Coins? Weil man hört das ja immer wieder, was sind denn jetzt Coins, die man gerade jetzt so ein bisschen am Radar haben sollte? Oder wie kann man verstehen, ob ein Coin interessant ist?
Oh, in der Krypto gibt es Fundamentals und Pumpamentals.
Okay. Ja, Fundamentals und
Pumpamentals. Also Fundamentals sind quasi klassische Fundamentals. Also wie ihr wisst, ich komme aus der Startup-Szene. Das könnt ihr euch vorstellen. Also alle meine Investments waren einmal logisch bewertet nach einem klassischen Startup-Bewertungsframe, was in dieser Blockchain-Industrie, Krypto, also in der Blockchain-Industrie ja, wenn sie mit Equity funktioniert. In der Krypto-Industrie, also in der Krypto-Industrie, wenn es um Token geht, ist es immer ein bisschen schwer, rein alles auf Fundamentals zu setzen, weil da gibt es gewisse andere Hype-Faktoren. Also es glaubt jeder, dass Tesla auf Fundamentals basiert. Tesla ist ein reiner Pumpamentals. Also da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Also,
kannst du das Wort kurz erklären für?
Ja, Pump means, also Pump, it goes up. Also the price is pumping means, der Preis geht nach oben. Und Pumpamentals sind quasi, was sind Indikatoren? Keine Ahnung, wann du jetzt deine Person, also ganz blöd gesagt, Markus Wagner macht einen neuen Fonds auf. Der wird Geld raisen. Der Herr Numsi aus irgendwo macht einen neuen Fonds auf, wird kein Geld raisen. Das ist, was heißt das? Fundamentals, ja, beide sind schlau, beide haben das, aber Pumpamentals, der hat eine gewisse Aufmerksamkeit. So, Kim Kardashian macht irgendwas, einen Fonds auf für Krypto. Ich bin mir sicher, die kann eine Milliarde raisen, weil, ja, das ist, würde man investieren, wenn Kim Kardashian einen Coin macht? Klar, weil da sind Pumpamentals da. Also, um es so zu sagen, also es ist halt, schau, die traditionelle Finanzwirtschaft wird uns verkauft, damit das alles auf Fundamentals basiert, aber im Endeffekt, glaube ich, haben wir das sprichwörtlich mitgekriegt, da ist sehr viel andere Dinge ins Spiel.
Und deswegen, ich glaube, es werden halt auch Blasen aufgepumpt, oder? Deswegen ja das Pump.
Jo. aber also, nein, du musst, also, da werden jetzt ein paar Leute lachen, aber die kennen meine Einstellung zu dir, everything is like, also jedes, alles ist eine Blase.
Ja.
Das fängt an von Property, das fängt an von, warum kaufen wir diese Jeans von Stitch, Brother Stitch, oder wie waren die in Österreich? Kosten halt 400 Euro, ist auch eine Blase. Warum fährt der Daniel einen RS8? Ist auch eine Blase.
Es war ein RS6 und ich habe
aber du verstehst, was ich meine. Also,
natürlich. Aber ich kann dir erklären, warum der RS6, weil er knallt und ballert im Tunnel. Das ist bitte ein Fundamental, mein Freund.
Fundamental ist ein fucking cool Car. Also, nein.
Ja.
Aber um es zu verstehen, wir wissen, Menschen funktionieren nicht immer rational.
Richtig.
Und Menschen funktionieren auch emotional. Und Pumpamentals ist halt FOMO, Fear of Missing Out. Also,
ja.
Es ist halt, also, Tesla, also ich kann euch ein Beispiel geben, also, der Heinz Grünwald kennt es auch wahrscheinlich.
Klar.
Wir reden seit Jahren über Tesla. Und es ist dann immer so der Klassiker, ja, aber Tesla-Aktien haben wir zwei Vollidioten nie gekauft.
Schön, schön.
Ja, also, aber das finde ich ist ja eine interessante Frage, Anna, für sich zu sagen, okay, es gibt natürlich den Pump-Charakter, aber es gibt ja irgendwie auch die Fundamentals. Und ja, besonders in der Kryptowelt ist ja irgendwie, gibt schon in der Vergangenheit zumindest viel halt auch Fraud und irgendwie Bullshit. Und wie würdest du jetzt sagen, kann man am besten die Substanz, also das, was auch irgendwie was hergibt, unterscheiden von reinen Fraud-Themen?
Das ist sprichwörtlich so in einer traditionellen Wirtschaft. Du hast Unternehmen, die solide sind, und dann hast du Pink Sheets und Companies, die halt irgendwie versuchen. In der Startup-Szene ist es doch dasselbe. Du hast Leute, die pitchen da irgendeine Idee und dann hat irgendwer investiert und du denkst dir so, was ist denn das für Scheiß? Und genauso ist es eigentlich in der Kryptoindustrie. Also du hast Projekte jetzt wie Ethereum, ist wieder Begriff sein für alle, nehme ich an.
Klar.
Mhm. Das war halt so, das hat solide Fundamentals, hat natürlich jetzt ein Riesenproblem mit dieser Transaction Speed, also dass es leider der Preis so hoch ist. Das war ja nie die Idee, dass der Preis, also von den Foundern von Ethereum war es nie die Idee, dass der spekulative Aspekt ein so großer Teil von der Ethereum-Kryptowährung wird. Das darf man ja nicht vergessen. Somit ist der Code quasi so programmiert, dass die Transaktionsfee leider zu hoch wird und da hast du eine komplette Ökonomie dahinter, was diese Miner sind, also die, was diese Transaktionen quasi validieren und sprichwörtlich im Moment hast du dieses Problem, dass es auf Ethereum extrem teuer ist, Transaktionen zu machen. Somit fällt das Thema wieder, es ist billig, irgendwas herumzuschicken. Klar ist es billig, wenn ich 100.000, 200.000, 300.000 Euro herumschicke, aber für Microtransactions ist im Moment Blockchain-Technologie, die am meisten verbreitet ist, nicht das Idealste, sprichwörtlich.
Wie assessst du, wie bewertest du ein Coin? Also,
das ist ein neuer Coin, oder?
Ja, ich meine, sagen wir so, wenn ich zum Beispiel ein Unternehmen bewerten würde oder eine Aktie, dann weiß ich, wonach ich suchen muss. Ich schaue zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie Free Cashflow oder wie auch immer. Wie machst du es, wie gehst du vor bei einem Coin, wenn du überlegst, aha, das ist ein Coin, würde ich in den investieren oder nicht? Was sind so die ersten zwei, drei Dinge, nach denen du schaust?
Ich gebe ein Beispiel, es ist kein Investment-Advice oder irgendwas. Also, ich habe persönlich ein Projekt gefunden, das ist Luxo, heißt das. Das ist von einem der Core-Developer von Ethereum aus Deutschland, das ist Fabian Vogelsteller. Und der hat die Idee gehabt, dieser Creative Economy und dieser digitalen Identität. Mhm. Und das sind einfach Dinge, die sozusagen in meinem Kopf hat man so einen gewissen, okay, jetzt kommt das Thema DeFi, dann kommt das NFT, das nächste Thema wird Also NFT ist quasi so eine Art Anfangsthema. Mhm. Wo es rausläuft, ist es diese Creator Economy. Ich weiß nicht, ob ihr von der auch schon was gehört habt.
Mhm.
Und diese Creator Economy wird ja quasi jetzt gerade angetrieben, weil wir quasi in einer Art Lockdown sind, alles wird digitalisiert, alles ist mehr globalisiert. Und eigentlich ist diese Creator Economy Work 4.0. Also von dem haben wir von vor x Jahren geredet schon. Und für mich ist es so irgendwie, wenn man sich vorstellt, man hat irgendwie im Kopf so eine Landschaft, da gibt es diesen AI-Component, da gibt es dieses Work 4.0 und da gibt es ein paar andere Themen noch und man fragt sich immer, wie passt das alles ineinander? Und für mich ist es dann so, okay, warte mal, da gibt es wieder eine Brücke und da gibt es eine Brücke und da gibt es eine Brücke. Und zum Beispiel, wie es halt ist, für mich ist es so, ich suche dann ein Projekt, okay, Fabian Vogelsteller, alle beschäftigen sich mit Decentralized Finance, irgendwelche komischen Dinge auf der Blockchain. Und die denken so, na, das interessiert mich eigentlich nicht, weil ich bin eher Person, die aus dem kreativen Bereich kommt. Also du hast diese Hardcore-Developer, also wenn ich auf eine Developer-Konferenz zu Blockchain gehe, da sitze ich da und denke mir so, was reden die? Was reden die? Das ist so, wie wenn du auf einer Konferenz gehst, wo irgendeiner über die Chip-Architektur redet vom Chip, den du in dein Handy drinnen hast, interessiert mich nicht. Und auf der anderen Seite hast du in dieser Blockchain-Industrie einen Finanztypen. Zwischendrin diese kreativen Typen fehlen. Das heißt, wo also die Blockchain-Industrie, also ich schaue mal Leute, wer solved Usability? Weil du bist in einer Industrie, die nur so chaotisch ist und so unformiert ist, dass quasi das Thema User Experience nur so unterbewertet ist, weil sich nur keiner darum kümmert. Und dann sehe ich zum Beispiel so Fabian Vogelsteller, der hat einfach, weißt, der setzt sich mit dieser Blockchain-Industrie seit 12 Jahren auseinander, sprichwörtlich, also seit Anfang. Das ist so, wie du kannst halt kein Quant-Trader werden, wenn du nicht deine 4 Jahre Volksschule hast, 4 Jahre Hauptschule hast, also ich habe Hauptschule gemacht, Mathematik studierst, du wirst halt kein Quant-Trader, weil du halt entschließt, du wirst ein Quant-Trader. Sorry für die Aussage jetzt, du wirst der Social Media Manager, weil du beschließt, du wirst der Social Media Manager. Da werde ich jetzt einen am Deckel kriegen von vielen Leuten. Aber für mich ist es so, und schau dir mal Projekte an, wo, also wann ich langfristig investiere, wo sind Leute, die eine Idee haben, die sozusagen, das Thema wird erst in einem Jahr, zwei Jahren werden und die aber auch die Credentials haben und den Mindset, um dieses Thema schon durchzuhaben. Also der Fabian Vogelsteller, sprichwörtlich, der macht es nicht, weil er Geld braucht. Der war bei Ethereum dabei und du wirst halt, so, du bist halt rewarded worden das erste Mal, wenn du bei einem Thema früh dabei warst. Das ist halt einfach early in, also das ist eine sehr unique Industrie. Also wir waren als Sozialisten, kennt ihr ja, Michi Kammleitner in Österreich?
Ja.
Waren eine von den ersten, was damals Social Media Applications verkauft haben. Also wir haben damals angeboten gehabt, da hat es noch die Sozialistenkassen, das war ja quasi ein loses Konsortium. Und wir haben damals für die Bild-Zeitung die erste App gebaut mit Integration Facebook.
Stark.
Und das sind einfach Themen, man hat das schon damals erkannt und genauso ist man immer voraus, nur sind wir rewarded worden mit Facebook-Shares damals? Nein. Weißt du, was ich meine?
Mhm, got you. Gibt es eigentlich für dich irgendeine Plattform oder etwas, auf die du einfach ganz gerne drauf schaust und sagst, hey, da gibt es das eine gute Anlaufstelle, um wirklich valide, brauchbare Informationen zu bekommen? Oder ist das einfach aufgrund deines Netzwerks? Oder sagst du, na, da gibt es eine Plattform, die ist echt fein?
Sprichwörtlich, also ich bin jetzt, das ist aufgrund des Netzwerks.
Habe ich befürchtet, dass du sagst.
Wieso befürchtet?
Na, ich hätte gedacht, vielleicht wäre es ja ein schöner Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man sagt, geh auf
crypto.com,
genau. Da steht alles.
Geh auf Trending Topics und auf Podcasten.
Das ist eine gute Antwort. Da freuen
dann kriegst, dann kriegst du das mit, was wahrscheinlich drei Tage davor passiert ist, sagen wir mal so. Also die Medien in Österreich, wenn es rein auf österreichische Medien sind, die was im Blockchain-Bereich und Krypto-Bereich Themen aktuell en passant, dann sind es die zwei Medien, weil die zwei Medien auch den Access haben zu den richtigen Leuten.
Wobei,
und auch.
Wie wieder? Ich muss dich da an einer Stelle korrigieren. Wir haben Mittwoch, den 7. April, wo wir das aufzeichnen. Und gestern am Dienstag, den 6. April, hat brandaktuell die Zeit im Bild darüber berichtet, dass es NFTs gibt.
Ja, aber über NFTs haben die österreichischen Medien schon früher geredet, Trending Topics und...
Ich weiß eh. Aber das Spannende war für mich, und wir haben es im Vorfeld, als wir unseren kleinen Warm-up hatten, zu dritt drüber gesprochen, wenn die Zeit im Bild über etwas berichtet, dann ist es da. Gestern wurde über das Thema NFT gesprochen und da wurde ein Typ gezeigt, der vor seinem Computer sitzt, einen Haufen Bildchen anschaut und hat er 69 Millionen für diese Collage bekommen. Und ich denke, da gibt es den einen oder anderen, der sich sagt, mega, heute wird Photoshop angeworfen und ich mache es als Okkasion 30 Millionen.
Also, warum 30 Millionen? 55 Millionen gingen auch an.
Ja? Okay, geht. Okay. Also ich mache das jetzt gleich im Anschluss.
Also erklär dir mal, also ich kann das sehr gut, also Pebbles heißt dieser Artist, glaube ich, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Der ist nicht wirklich Krypto oder NFT. Der hat das einfach nur als Vehikel genutzt und so. The best PR stunt I ever saw of a digital artist. Also quasi, man darf ja nie vergessen, dass der Peppers macht das nicht seit gestern. Also der produziert ja nicht digitale Kunst seit gestern. Der macht das schon seit Jahrzehnten, sprichwörtlich gesagt. Und die Problematik ist nur, dass er traditionell, er hat dieses, ich glaube, er hat es über einen Blog betrieben, wo er diese Bilder jeden Tag gepostet hat. Das war quasi seine Content-Maschinerie, wie man sagt, sein YouTube-Channel. Andere produzieren YouTube, aber er hat eine gewisse Aufmerksamkeit gehabt. Er hat ja für Adobe Photoshop spezielle Kurse gemacht. Der war ja schon immer in der Kreativindustrie ein Thought Leader, sagen wir mal so. Dass der mit dem Thema NFT hat sich der Junge ja nicht einmal beschäftigt für lange Zeit. Es hat halt eine Maschinerie dahinter gegeben, die, also Pebbles wird versteigert auf Christie's. das passiert nicht über Nacht. Sorry für das. Also,
good point.
Also das wisst ihr, also meine Universitäts, also es wird jetzt lustig. Also ich habe ja studiert Master of Visual Arts and Administration und Master of Philosophy. Somit, also ich habe, also für mich war es so, ich habe sehr lange in der Kreativindustrie gearbeitet und irgendwann wollte ich dann sozusagen, you do things for the money, not for the heart, so go into art. But once you're into art, you realize art is just another business. Habe sehr viel, also für mich war das einfach mental, okay, Verständnis und man, Kunst, bla bla bla. In Realität ist Kunst eine reine, ist eine Industrie. Also es ist wurscht. Also wurscht, was jeder erzählt, es ist just, ja, ist just an industry. Also, whatever. Da gibt es wahrscheinlich also, ein paar Leute, die da wirklich Kunst der Kunst wegen machen, aber die meisten, also das ist it is how it is, simple as it said. Und Pebbles hat das halt marketingtechnisch super genutzt. Also der hat das erkannt, dass das Ding ist oder das Management dahinter. Und die Problematik ist, dass der Käufer von diesem Kunstwerk, ich es schade finde, dass es ein Krypto, also der Meta-Coven ist es. Dass es wäre aus der Kryptoindustrie. Ich habe das sehr schade gefunden. Ich hätte es bevorzugt, wenn es ein traditioneller Teilnehmer der Kunstindustrie um 4 Millionen kauft, dann hätte es für mich persönlich mehr Wert gehabt. Also sorry für irgendwas, also man kann ja das Wort nicht verwenden, ein digitaler Penisvergleich von zwei extrem häufigen Leuten, die halt, weiß nicht, ob ihr das Bidding mitverfolgt habt.
Nein.
Ja, ja.
Also der Justin Sun, Founder von Tron, hat mitgeboten mit Ermann, die haben sich halt gegenseitig die letzten 5 Minuten von 6, 10, 15, 20, 25, 60, 70 Millionen raufgebattelt. Also,
Also ein sehr disconnected, eigentlich sehr, sehr, sehr losgelöst von der Got you. Aber trotzdem ist das NFT-Thema.
Ja.
Ja, aber es ist ja ein spannendes Thema. Und ich glaube, das NFT, ich habe vor ein paar Wochen Clubhouse-Talk gehört, da war Steve Aoki und der hat etwas Interessantes gesagt. Er hat gesagt, er ist Kunstsammler. Und das Problem ist allerdings mit seiner Kunst, er kann die Kunst nicht mitnehmen. Das nervt ihn. Er hat normal irgendwie 10 mal 15 Meter Kunstwerke, die an der Wand hängen, in irgendeinem Haus, wo er 3 Wochen im Jahr ist. Und ein ähnliches Thema, hat er gesagt, war eigentlich ursprünglich mit dem Geld. Ich habe irgendwo mein Geldspeicher, dort ist viel Kohle drin, kann ich auch schwer mitnehmen. Und das ist ein Bild, das mir gut gefallen hat, dass man plötzlich mobile, in Anführungszeichen, Kunst hat. Wie findest du diese Erklärung? Da schnauft er.
Also NFTs per se haben eine interessante Funktionalität und werden meines Erachtens größer und weiter verbreitet sein als Cryptocurrencies per se.
Wow, also okay, das musst du uns jetzt erklären.
Also ein NFT kann ja alles reinpacken. Dein Führerschein kann ein NFT sein, deine Wohnung kann ein NFT sein. NFT ist ja nur ein Container, in dem ich Dinge reinpacke. Das heißt,
ich schreibe mir
deine Turnschuhe, also jedes Objekt kann theoretisch eine digitale Repräsentation haben, das ein NFT ist. Jeder Kaufvertrag.
Entschuldigung? Aber was wäre ein, weil ich meine, zurzeit wirkt ja NFT hochgradig spekulativ. Ich kann da irgendein NBA Topshot, wo irgendetwas passiert und keiner weiß, wem es gehört und Leute bieten wie bescheuert drauf. Jack Dorseys ersten Tweet. Unfassbare Summen, es wirkt gerade totale Goldgräberstimmung und du erklärst mir, ich könnte theoretisch meine Turnschuhe dort als NFT hochladen. Werde ich dann auch reich mit meinen Turnschuhen oder wie läuft das?
Du musst immer,
also, mein Führerschein ist auch Millionen wert.
Dein Instagram-Post sind Millionen wert, theoretisch.
Aber was muss ich machen, dass sie praktisch Millionen wert sind?
Nee, du musst eines verstehen, also was du gerade siehst, ist ja nicht... Also, Steve Aoki kann einen DIN A4-Zettel nehmen und kann drauf einen Smiley zeichnen und das wird um 20.000 Euro verkauft. Was monetarisiert er? Er monetarisiert seine Attention. Also Thema Social Media, Attention Economy. Wie viel Zeit kann ich anderen Leuten rauben? Also wie viele Ressourcen kann ich anderen Leuten rauben? Mr. Beast hat so viel Wert, weil er sehr vielen Leuten sehr viel Zeit raubt auf YouTube. Und genauso ist es halt auch, also wenn du halt eine gewisse, wie gesagt, also wenn du jetzt schaust, also wie jetzt Crimson, Freundin von Elon Musk. Habe ich Crimson vorher gekannt? Nein. Ist nicht mein Musikgenre. Aber vor mir macht die NFTs und sie verkauft NFTs. Was hat die mit NFTs zu tun? Weißt du, was ich meine? Mhm. Nur weil der Bekanntheitsgrad da ist oder jetzt, wenn du schaust auf crypto.com, die verkaufen auch NFTs, da kannst du jetzt NFTs von Damien Hirst kaufen. Was hat der Damien Hirst mit NFTs zu tun? Der Damien Hirst ist ein Künstler, der hat seine Kunstwerke in der Galerie hängen, der verkauft seine Limited Print Editions, der verkauft seine Postkarten, der verkauft seine Kaffeetassen mit Damien Hirst Logo drauf und Ding. Und jetzt verkauft er halt auch NFTs.
Aber jetzt ist gerade die Experimentalphase. Schauen wir mal ein paar Jahre nach vorne. NFT, was bleibt?
NFT, was bleibt? Also,
wie entwickelt sich das? Ist es ein neues spekulatives Umfeld? Ist es, wie du gerade schon angedeutet hast, etwas, wo ich theoretisch alles es für alles verwenden kann?
Also ich gebe ein Beispiel. Also ich besitze ein digitales Land. Was sagt es jetzt lustiger? Und digitales Land besitze ich in der Form eines NFTs. Und genauso wie ich digitales Land in der Form eines NFTs besitze, kann ich mir vorstellen, dass ich in 10 Jahren Land in einer Form eines digitalen Repräsentation besitze. Jetzt nehmen wir her, du hast jetzt dann, du kaufst, gutes Beispiel, machen wir es einfacher. Du kaufst einen Tesla. Mhm. Elon. Und der Tesla kommt mit einem NFT. Elon Pears. Aber Elon ist die richtige Person dafür. Und ja, dieser Tesla, du hast einen Art Typenschein und dieser Tesla kommt mit einem digitalen Zertifikat, das ein NFT ist.
Verstanden.
Und du als Daniel kriegst quasi den Tesla und den NFT. Was du jetzt machen kannst, du gehst zu einer Versicherungs-Online-Seite und sagst, hey, schaut mal, ich habe diesen NFT von diesem Tesla. Die Versicherungsseite sagt, super geil, ich weiß, was das ist, ich störe dir die Versicherung aus, ordne dir eine Versicherung zu. Du nimmst jetzt den Tesla her, der gleichzeitig dieser NFT repräsentiert deine Ownership und sagt, ich brauche einen Kredit von 10.000 Euro und hey, da nimmt mein NFT aus Collateral her und ich gebe dir einen Kredit von 10.000 Euro für die nächsten 3 Wochen und wenn es mir du den nicht gibst, dann müssen wir deinen Tesla liquidieren, damit ich das Kohle kriege. War jetzt ein bisschen sehr schnell erklärt, aber stell dir vor, alles, was einen Wert hat, hat eine Art digitales Zertifikat, mit dem du Dinge extrem schnell machen kannst. Und jetzt stell dir nur mal was Interessanteres vor. In Hongkong gibt es ein Online-Verzeichnis, wo ich sehe, zu welchem Preis Wohnungen verkauft werden. Wie kaufen wir jetzt Wohnungen? Du gehst zu einem Online-Portal, typst in, inzwischen gibt es sehr viele Verkäufe online, also man müsste das mal nachvollziehen. Die Leute kaufen Immobilien teilweise online, ohne mit dem, was sie online sehen. Und jetzt überleg dir, du kaufst da online gleichzeitig die Wohnung und diese Wohnung ist auch repräsentiert in einem NFT. Und sozusagen, ich habe die Wohnung und der Daniel will es kaufen, du schickst mir das Geld und ich schicke dir die Wohnung. Sprichwörtlich gesagt. Hört sich jetzt extrem an, aber es ist möglich. Also wir können das 1:1 bereits nachspülen. Also du schickst mir, keine Ahnung, 3.000 US-Dollar in digitaler Form als USDD, also Stablecoin, und ich schicke dir im Gegenzug das Zertifikat für mein digitales Land in Kryptowoxels.
Was ich wahnsinnig spannend. Oh, sorry, bitte.
Genauso, du kannst dir das mit jeder Form von Assets vorstellen.
Was ich wahnsinnig spannend finde, ist auch noch diese Komponente, dass man NFTs natürlich als Collateral benutzen kann. Sprich auf gut Deutsch, ich kann damit, wie ich es früher gemacht hätte, um es auf Deutsch auszudrücken, ich kann nur einen Kredit bekommen, weil mir ein physisches Grundstück gehört. Und ich sage, hier ist das Haus, das bürgt sozusagen, oder meine Eltern bürgen dafür, dass ich dir nicht weglaufe, kann ich jetzt sagen. Das finde ich sehr spannend, diese Entwicklung. Und ich glaube, da gibt es viele, viele, viele weitere Faktoren. Ich glaube auch einige Startups, die dran schrauben. Jetzt haben wir natürlich auch, muss ich eine Frage noch in die Richtung stellen. Jetzt ist natürlich gerade unsere Freunde von Bitpanda, die gerade sagen, okay, sie wollen alles als Asset sehen. Und sie haben jetzt neuerdings zum Beispiel die Bitpanda-Kreditkarte, die es mir ermöglicht, meine Assets nicht mehr. Normal hätte ich, wie du zum Beispiel sagst, hältst du Gold. Wenn du das Gold ausgeben musst, musst du das Gold erstmal verkaufen, bekommst Geld. Ja. Das Geld ist dann auf deiner Kreditkarte. Und sie sagen, du kannst sofort dieses Asset in Echtzeit sozusagen im Mikrobereich liquidieren, um es einzusetzen. Wie ist dein Gefühl dort sozusagen, dass alles ein Asset sein kann und jedes Asset kann sofort verwendet werden?
Es folgt sehr stark einem ähnlichen Ansatz, was ich habe. Also das ist natürlich so. Also every asset is available every time, if you need it. Mhm. Also das ist definitiv eine Form. Also das hat halt, das Gold, was man auf Bitpanda verkauft, ist eigentlich nur ETF. Also ist ja nur so elektronisches Gold. Also das ist quasi wie wenn ich auf die Bank gehe und es kaufe und ist halt Bitpanda halt den Vorteil, dass es alles sehr schnell funktioniert. Mhm. Also auf die Bank gehe, dann kriege ich so einen Zettel, dann fülle ich aus. Also Bitpanda ist quasi für mich, also um es so zu sagen, ich sage immer, Bitpanda hat eine Targetgruppe, die ich unterschätzt habe, weil ich die Targetgruppe nicht bin. Mhm. Und das ist immer so ein Problem von mir, das muss ich mich immer erinnern. Also Bitpanda 2014, Respekt, dass sie sich drüber traut haben, das zu machen. Weil wir haben mal so intern überlegt, bist du Depper? Also das ist schon riesig so mit Krypto. Und das kommt immer dazu, wenn man öde ist, dann hat man Risk-Reward, Different Profile. Also wie wir damals Real Life Connect haben, kostet mir Michi drüber reden, Daniel, also haben wir wirklich so überlegt, so sollte man was in dem Bereich machen. Stark. Und dann war es irgendwie so, wir wollen sie halt, also, man ist älter, man hat internationale Erfahrungen und dann ist, ich will mich doch jetzt echt nicht mit der FMA auseinandersetzen, so nach dem Motto, weißt du, was
ich
meine?
Na, ich finde das interessant.
Aber das,
Markus.
Ich finde das nämlich, wenn du jetzt schon die FMA ansprichst, ich finde schon, dass das ist ein Thema, was oftmals zu kurz kommt, nämlich die systemische Perspektive von Krypto generell und jetzt besonders auch NFTs. Das natürlich, man könnte auch digitale Register und digitale Contracts ohne eine Blockchain machen, weiter mit einem Gatekeeper, einer Instanz, die demokratisch in irgendeiner Form legitimiert ist. Das ist halt schon ein systemischer Faktor, dass man diesen Mittelsmann jetzt rausnimmt und dass man die Kontrolle auf diese Assets auch nicht mehr in irgendeiner zentralen Organisation hat. Das hat positive Seiten, weil also wir sehen ja in Österreich, wie halt Institutionen auch für sehr viel Rost und Bremsen sorgen. Andererseits hat das aber natürlich auch, sage ich jetzt mal, potenzielle Gefahren. Also ich denke mir, wenn man sagt, okay, Krypto ist halt irgendwie auch eine Religion und ist irgendwie so die Religion des 21. Jahrhunderts, sehr stark getrieben von frühen Glauben, und da gibt es jetzt viele Millionäre, Milliardäre, die einfach nur reich geworden sind, weil sie früher an etwas geglaubt haben. Und das erinnert mich so ein bisschen an den den Feudalismus.
Ja, aber das ist auch viel reicher und viel dran glaubt, und dass Leute in Wien eine Wohnung kaufen. Du hast überall dieselbe Thematik drinnen. Du kannst ja nur was akkumulieren. Es gibt, ich habe es jetzt nicht im Kopf, es gibt ja nur drei grundsätzliche Themen, wie du unvorteilhaft in sehr kurzer Zeit andere Leute outperformen kannst. Und eine davon ist sozusagen, be early to something, which is not mass adapted and will get mass. Ist quasi ich bin offen und ehrlich, ihr wisst, ich bin seit ewig in der Startup-Industrie. Also die meisten Startups wissen es gar nicht, wie viel Glück sie haben.
Good point.
Also die meisten, also wenn man da Wunderliste, könnt ihr euch noch erinnern in Deutschland?
Klar.
Komplett, sorry für die Aussage, komplett, what was that?
Ja, ich meine, man muss natürlich auch das Vertrauen haben, es durchzuziehen. Das ist, glaube ich, so das Thema.
Ja, also das ist halt so, sometimes things are running without everyone understands why they're running, but they're running. Mhm. Und, aber irgendwer, so, diese SPACs, was es im Moment gibt, so Special Acquisition Purpose Vehicles, what the heck is that?
Ja, ich meine, klar, wir hatten in den News jetzt am Donnerstag das Thema, dass natürlich ein fliegendes Taxi über SPACs an die Börse geht. Ja, das ist natürlich Lilium. Das ist natürlich schon eine ganz geile Überschrift, wenn man das natürlich jemandem außerhalb unserer Bubble erklärt. Okay, es gibt SPACs und dann gibt es fliegende Taxis und
hat das Taxi jemals schon einen Umsatz gemacht? Fliegt es wirklich?
Nein. Das gibt es ja noch nicht.
Wer kauft das? Also,
jemand, der ein NFT für 69 Millionen kauft.
Nein, die Problematik ist, dass Spax nochmal auf Retail gedumpt werden, also eine andere Diskussionsrunde.
Aber was mich schon noch interessieren würde, siehst du die Gefahr, dass unsere demokratischen Institutionen hier mit der Zeit ausgehöhlt werden? Die Gefahr, wie gesagt, hat ja alles positive und negative Seiten. Aber siehst du diesen großen systemischen Wandel oder ich glaube es nicht, dass das
Beispiel, passieren wird? Daniel besitzt eine Wohnung aus NFT, beschließt, dass er Evergrund, Kind macht Horror, lässt sich scheiden, sagt, scheiße, ich habe den Zugang zum NFT, also zu meinem Private Key verloren. Du kannst da quasi... Die Law Enforcement könnte nicht hergehen und sozusagen mir meine Kryptoassets wegnehmen. Es geht nicht.
Das ist natürlich aber auch spannend, wenn man dann außerhalb der Judikatur ist oder
genau,
außerhalb
der Exekution.
Ja, ich habe ein Bedenken und ich kann es gerne anbringen. Also ich bin ein Believer in die Dezentralisierung, nur die Dezentralisierung wird leider nicht funktionieren.
Warum?
Weil, wenn überall auf der Erde Friede herrscht und einer Krieg macht, bringen wir dem um, damit überall Friede herrscht. Thematik, Problematik. Mhm. Genauso ist es mit der Dezentralisierung. Die Dezentralisierung ist eine Utopie, also die komplette Dezentralisierung ist eine Utopie. Mhm. Ich glaube, es wird eine Kombination geben, quasi Technologie soll Dinge vereinfachen. Und Dinge optimieren. Ich brauche jetzt nicht für jeden, sorry für die Aussage, für jeden Standardtransaktion von einer Wohnung einen Rechtsanwalt und das und für jedes SMBH-Öffnung muss der da nur unterschreiben und da nur 1.000 und das brauche ich nicht. Verstehst du, was ich meine? Da kann man ein bisschen effizienter und da kann man würde ich so, es muss irgendwie immer einen, also dieses komplette Self Governed Self-Organizing Ecosystem ist eine, also wir sind alle gewisse Technokraten hier, ich glaube in dieser Runde, wir verstehen schon, dass es nicht nur so laufen kann. Also ja. Was ich aber sehe, zum Beispiel jetzt Technologien wie Blockchain, NFTs, stell dir mal vor, du kannst, also das letztens mit Micha kurz diskutiert gerade, stell dir mal vor, deine Rechnungen, die du mit E-Mail bezahlen kannst, kannst du automatisch bezahlen. Und das ist allein, was das schon ist. Weißt du, du musst das ausdrucken und Stempel drauf tun. Also stell dir mal das vor, sowas wird automatisch die Buchhaltung gemacht, automatisch die Steuererklärung gemacht. Also alles ist quasi, läuft smoothly und du brauchst nicht am Jahresende deine Zettel zusammensuchen, was da Hugo hat. Also das sind schon Dinge, wo ich sage, ja, da macht es komplett Sinn. Wie weit das alles dezentral ist oder nicht, ist halt immer die Frage. Wann es natürlich dann jetzt geht, dass gewisse Regierungen jetzt meinen, wir messen einmal da einen Hammer draufhauen und jeder, der irgendwie, also ihr habt gesagt, also du wirst ja, also es kann passieren, das sprichwörtlich, in Europa oder speziell, also das ist eine Diskussion, geht sich die noch aus. Okay, 15. April launched Coinbase in Amerika. Habt ihr es mitgekriegt, oder? Super geil. Also Coinbase, da kann man sich Stunden drüber überhalten. Warum? So, wenn man sich schaut, was die bauen. Coinbase ist beteiligt an USDC, also diesen Stablecoin in US-Dollar, wo Goldman Sachs dabei ist. Coinbase listet nicht traditionell am New York Stock Exchange, sondern listet durch ein Secondary Listing. Das heißt, die bestimmen einmal selber den Ding. Also allein, was da schon passiert und wie uncool ist es, als Krypto-Company eigentlich einen traditionellen IPO zu machen, ist doch kompletter Rubbish.
Stimmt.
Aber das redet keiner und das musst du verstehen, weil die Problematik ist, die größten Gewinner in der Kryptoindustrie, nämlich so, haben nichts mit Dezentralisierung zu tun, sind nur zentrale Einheiten, die das bestehende System kopiert haben und adaptiert haben für Blockchain. Also Coinbase hat nichts mit Dezentralisierung zu tun. Binance hat nichts mit Dezentralisierung zu tun. Das ist Centralized Service. Binance ist ein Centralized Service. Das ist nichts anderes als deine Bank. Hat nichts damit zu tun. Nur die Problematik ist, dass der normale Benutzer Convenience over Control nimmt. Weil es halt einfach so ist, dass halt die das verstanden haben, da gibt es einen Market Gap und es ist halt einfach einfacher, das so zu machen. Und die meisten Leute, und ich rede da immer über meine, über der durchschnittliche Österreicher, der brav 9-to-5 arbeitet, also super Fachkraft ist, der setzt sich nicht damit auseinander, wie er dieses, sorry, diese Aussage, also, ihr werdet jetzt lachen, nicht einmal ich habe ein Bitcoin-Wallet installiert. weil es zu kompliziert ist. Ich habe Metamask, also ich bin sehr stark in Ethereum. Also. Aber ich habe kein Bitcoin-Wallet laufen auf meine Maschine. Ich habe Bitcoins gestored in Cold Wallet, aber ich habe kein Bitcoin auf meine Rechnung laufen. Weil es einfach usability-technischer Horror ist.
Boah, das ist eine Bombshow.
Why?
Nein, das ist eine Ansage.
Na, du,
ob das du schon, wenn du es so kompliziert ist, findest.
Usability ist ein
super Punkt. Habt ihr jemand Metamask angeschaut? Kennt ihr Metamask auf Ethereum?
Nein.
Das ist ein Plugin, das installierst, damit du mit der Ethereum-Blockchain agieren kannst. Das ist ein Usability-Horror. Also, das ist zum Speiben, sprich. Aber man hat es halt dran gewohnt. Aber das ist halt genauso, rede mit einem DevOps-Guy, der findet immer nur Command-Line geil. Weißt du, was ich meine?
Jürgen, die Zeit ist sehr, sehr, sehr fortgeschritten.
Ich meine, ja, leider.
Wir könnten ewig reden. Aber wir haben ja eine Tradition, dass wir immer unsere Gäste darum bitten, eine Prediction zu machen. Das ist etwas, das wird sehr bald sehr wahrscheinlich passieren. Und ein Moonshot, frei nach JFK, zu sagen, okay, in einer idealen Welt wird das mal passieren. Wie er gesagt hat, Anfang der 60er, am Ende des Jahrzehnts werden wir auf den Mond fliegen. Was wäre deine Prediction und was wäre dein Moonshot? Es kann komplett frei gewählt sein, wie du möchtest.
Ja, Prediction Grüne. Oder Moonshot oder beides?
Beides, wenn du möchtest.
Prediction, ich mache eigentlich keine Prediction, weil Predictions ist, okay, Prediction, Pandemie ist vorbei, 2000 und was haben wir jetzt?
Oh Gott.
Scheiße.
Sommer 2022.
Okay. Das ist eine interessante Prediction, okay, da können wir dich nochmal festnageln.
Ich habe nicht gesagt, wo, also das ist sehr klar.
Das ist ja ein motivierendes Ende, mein Freund. Alle sind so, ja, fuck. Okay.
Und Moonshot? I will still live when Bitcoin is half a million US dollar.
Na gut. Das ist ein interessanter Moonshot. Dankeschön. Schau, das ist etwas, was wir beides überprüfen können.
Es ist die Frage, ob das ein Moonshot in Richtung Longevity ist oder in Richtung Bitcoin. Aber 500 Jahre alt wird.
Wie gesagt.
Jetzt müssen wir wissen, ob er 60 Zigaretten am Tag raucht oder nicht.
Nein, ich rauche leider nicht mehr. Aber ich mache keinen Sport, also kannst du rechnen.
Schön. Das ist schön. Jürgen, it was a pleasure. Schön, mit dir über so viele Themen gesprochen zu haben. Es ist wirklich, wirklich interessant und auch so spannend, so ein Thema einfach zu sehen, das wir mitentwickeln. Wir haben vieles von dir gelernt. Und real pleasure. In dem Sinne, thank you very much. Take care, stay safe.
Und, ebenfalls. Und ich hoffe, dass bald Vaccines kriegt, sonst müssen wir ja auf Vaccine-Urlaub nach Dubai schicken.
Ja, genau.
Sind wir am Start. Vielleicht geht das ja auch über NFT.
Wer weiß, also ich kann eine NFT generieren, das kann es kaufen und dann kann er den nach Dubai schicken.
Mega.
Schau.
So, Stimme ist schon weg von lauter Begeisterung.
Stimme wieder.
Vielen, vielen Dank.
Super. Okay.